Wir haben uns vorhin die Krankenliste angeschaut, das tun wir jeden Sonntag, und wir haben darüber gebetet, dass diese Kranken geheilt werden, dass es ihnen besser geht. Das tun wir schon seit langem und das tun ganz viele auch ganz persönlich, weil sie auch persönlich betroffen sind, durch Krankheit und durch Heimaufenthalte, was auch immer, über einen langen Zeitraum. Und wir haben in diesen gerade letzten Jahren, besonders in den letzten Monaten erlebt, da passieren Wunder. Tatsächlich, es verändert sich etwas völlig unerwartet. Und es wird besser, ja, bei einigen. Bei einigen aber eben nicht. Das führt dazu, dass über einen langen Zeitraum das zermürbend wird. Und dass viele, obwohl man ständig betet und ständig auch sich und viele sich um sie kümmern, das nicht besser wird. Ganz im Gegenteil, sondern man den Eindruck hat, es wird schlimmer. Bis aufs Äußerste, dass jemand verstirbt. Auch das haben wir jetzt erlebt. Und es taucht die Frage auf, ganz natürlich, schon ganz lange, besonders bei uns Christen: Mein Gott, was habe ich bloß getan, dass das so ist, dass mich das jetzt so trifft? Diese Frage steckt ganz tief in uns drin, dass wir die Kopplung machen, dass wir sagen: Mein Gott, warum ist das so, dass der und der oder ich selber so krank bin und dass sich das nicht bessert? Was habe ich denn getan? Ja, das betrifft auch die Gemeinde. In der Gemeinde fragt man sich, was machen wir falsch, dass das einfach nicht besser wird? Diese Frage ist berechtigt und diese Frage steckt ganz, ganz tief in uns drin und wir sollten sie nicht ignorieren, diese Frage, weil sie auch berechtigt ist und sie an vielen Stellen bei vielen Menschen großes Leid auslöst. Und wir sollten den Mut haben, mal tief in dieses Wort hineinzusehen und zu versuchen zu ergründen, was denn vielleicht dahinter steckt. Paulus schreibt an Timotheus im 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Gott will, dass der Mensch, dass wir errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir reden und wir machen sehr viele Gedanken uns um unsere Errettung und um Jesus Christus, und das ist gut so und das ist notwendig, weil das ist der Schlüssel unseres ewigen Lebens, Jesus Christus. Er ist der Retter und er ist die Schlüsselfigur. Das ist völlig ohne Frage. Aber an welcher Stelle kümmern wir uns genauso intensiv und lange und nachhaltig über das Suchen nach der Wahrheit? Gott will, dass wir errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Jetzt haben wir bei dieser Frage, müssen wir tief in der Bibel graben. Und wir brauchen, ich habe sehr lange gebraucht, um Ansätze zu finden, an diese Wahrheit heranzukommen. Weil alles in unserer menschlichen Natur und in unserem Umfeld alles andere tut, als die göttliche Wahrheit zu suchen. Wir suchen die Wahrheit, aber immer nur in den Grenzen, die wir selber denken können. Und dann taucht bei mir die Frage auf, ist das denn überhaupt das, was ich erlebe, was ich als Mensch erdenke und was ich erfahre, ist das denn das ganze Bild unserer Welt oder ist das nur ein Teil des Weltbildes? Vielleicht gibt es einen Teil von dem Weltbild, das tatsächlich real ist, das ich nicht erkenne, aber das da ist und ich mich damit nicht beschäftige und dadurch Probleme habe. Und da haben wir schon einen ersten Ansatzpunkt. Der gleiche Paulus, der die Gabe hat, ganz vieles aus diesem Reich Gottes in diese Welt hinein zu transformieren und zu reden, sagt ein weises Wort und sagt: Alles, was wir sehen, ist vergänglich. Und alles, was wir nicht sehen, ist ewig. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wir eine Welt haben, die wir mit allen unseren Sinnen wahrnehmen und dass das diese Welt ist, die vergeht. Dass es aber eben auch eine Welt gibt, die wir nicht sehen, die aber genau so da ist und real und tatsächlich vorhanden ist, die unsichtbare Welt. Und das meiste bei unserem menschlichen Dasein wird bestimmt durch diese unsichtbare Welt. Diese unsichtbare Welt hat keine Materie und wir können sie nicht greifen und schon gar nicht wissenschaftlich analysieren. Und das ist das Problem. Wir leben in der modernen Welt und weil unsere Wissenschaftler und unsere moderne Welt das nicht greifen kann, kommen sie zu dem Schluss, sie zu ignorieren. Das ist tödlich. Letztendlich verspürt der Mensch überall an jeder, ob er glaubt oder nicht, da sind Kräfte und Dinge am Werk, die wir nicht erklären können, die aber da sind und die einen ganz, ganz starken Einfluss auf uns haben. Diese unsichtbaren Kräfte, ja, sie sind da. Und wenn wir mit uns darüber vielleicht mal lesen oder in unserer Welt mal darüber nachdenken, dann gehen wir ganz schnell, finden wir die Kunst der Magie, das heißt die finstere Welt, da setzt man sich schon mal ein Stück weit mit auseinander. Das ist aber genauso gut einen Geist Gottes, einen guten Geist gibt, der es gut mit uns meint, das lehnt man eigentlich eher ab. Obwohl es ist alles real, es ist da und es beherrscht uns. Aber wir befassen uns wenig damit. Und an der Stelle erkennen wir schon oder müssen wir zugeben, dass wir ein Weltbild haben, was wahrscheinlich nicht so ganz korrekt ist. Es ist zumindest nicht vollkommen oder nicht so, wie die Welt wirklich tickt. Wie tickt die Welt denn wirklich? Und zwar so, dass wir alle Kräfte, die in dieser Welt wirken, in dieses Bild mit hineinnehmen. Die sichtbare wie die unsichtbare Welt. Versuchen wir ein Stück weit das aufzurollen. Fangen wir mal ein Stück weit an zu graben in der Bibel, denn das ist die einzige nachhaltige Informationsquelle, die wir haben, um da ein Stückchen weiter hineinsteigen zu können in das Wort des Lebens, in diese Bibel, wie die denn dieses Weltbild beschreibt. Wie beschreibt die Bibel denn das Weltbild, in dem ich lebe, heute, jetzt? Und da müssen wir. Wir müssen an den Ursprung. Wir müssen an den Ursprung, an den Schöpfer. Der allmächtige Schöpfer ist der Schöpfer Himmels und der Erden. Alles hat er geschaffen. Alle sichtbaren und alle unsichtbaren Welten. Das sind die ersten Seiten der Bibel. Er ist der Ursprung allen. Auch allen Lebens, aber auch allen Dingen, die wir nicht sehen. Und Gott, so bezeichnen, so wie beschreiben wir Gott, wir können seit dem Sündenfall fast nichts mehr von ihm erkennen, dafür ist der Abstand viel zu groß geworden, aber das, was er uns mitteilt, brauchen wir Hilfsmittel und Brücken, um das beschreiben zu können. Das tut Gott uns gegenüber, indem er sagt, er ist Trinität, er ist dreifach, er ist eins, aber es sind drei wesentliche Dinge in einem zusammengefasst, wo er sich selbst als Gott bezeichnet. Er ist Vater, er ist Sohn, er ist Heiliger Geist. Und dieser urgewaltige Schöpfer schafft uns Menschen nach seinem Bilde. Und da sollten wir den Mut haben zu sehen, dass er uns nach seinem Bilde schafft, das genauso tut, wie er sich selber sieht, indem er uns schafft als Trinität. Er schafft uns Menschen mit Körper, Geist und Seele. Und das tut er und setzt und baut für diesen Menschen, der damit ein geniales Wesen ist, das höchste Wesen überhaupt. Die Tiere sind schon gewaltig ausgestattet, wenn wir da hingucken. Wir staunen immer wieder aufs Neue. Aber der Mensch ist viel, viel mächtiger ausgestattet als das Tier. Wenn wir da hineinschauen, dann schafft Gott eine Erde. Er schafft für diesen Menschen, den er gebaut hat, einen Lebensraum. Für diesen Menschen, den er unendlich liebt. Er baut den Menschen, damit er mit dem Menschen eine Liebesbeziehung pflegen kann. Keine Arbeitsgemeinschaft, eine Liebesbeziehung. Und dafür baut er eine Erde und setzt diesen Menschen in eine traumhaft schöne Erde, das die Bibel als Paradies beschreibt. Das Genialste, was der Schöpfer diesem Menschen mit auf den Weg gibt, ist, dass er dem Menschen den freien Willen gibt. Es ist ein Geschenk des Schöpfers, unser freier Wille. Der ist so mächtig, dass er selbst von seinem Schöpfer unabhängig ist. Er schafft ein völlig eigenständiges Wesen. Mit diesem freien Willen hat sich der Mensch entschieden, die Gemeinschaft Gottes aufzukündigen. Das nennt die Bibel Sündenfall, und diese Aufkündigung hat unvorstellbare Folgen. Sie sind fast nicht zu erklären und zu begreifen. Aus dem Grunde können wir auch unsere Errettung fast nicht erklären und begreifen. Denn das ist genau das Gegenstück von dem Sündenfall. Der Mensch trennt sich von seinem Gott mit Körper, Geist und Seele. Es wird beschrieben einmal zum einen mit dem Baum des Lebens, zum zweiten mit dem Baum der Erkenntnis und zum dritten, dass die räumliche Trennung durch das Verschließen des Paradieses und das Bewachen mit dem flammenden Schwert und den Cherubinen. Das sind Symbole und Beschreibungen, die eindeutig darauf hinweisen, dass eine Rückkehr mit dem Geist oder mit der Seele und dem Körper unmöglich ist. Damit war der Mensch in Gottes Augen tot. Ganz tot. Der Mensch hatte sich ganz von Gott getrennt, auch mit seinem Leben, mit seiner Seele, mit seinem Geist, mit alledem. Dieser Sündenfall, wenn wir da genau reinschauen in diese Texte, es sind ja nur ein paar Verse, lässt es den Schluss zu, dass das ein Entwicklungsprozess war, der über Jahrhunderte ging. Dieses Trennen von Gott. Das war ein langer Prozess und ein elendiger Prozess. In diesem Prozess hat Gott aber immer wieder auf den Menschen zugegangen. Die tiefe Sehnsucht Gottes nach seinem Menschen war ungeheuer groß. Und genauso groß war auch die tiefe Sehnsucht des Menschen nach seinem Gott. Auch diese Sehnsucht ist geblieben, bis heute. Und Gott ging immer wieder auf den Menschen zu, um Menschen für eine neue Beziehung auch in der Gottesferne zu werben und zu gewinnen. Der Mensch wurde immer bösartiger. So ist die Beschreibung auf den ersten Seiten. So bösartig, dass Gott zu dem Schluss kam, ich werde die Menschheit komplett vernichten. Es hat keinen Sinn mehr. Er fasste bei sich den Entschluss, die Menschheit zu vernichten und vielleicht etwas ganz Neues anzufangen. Aber er ist ein gnädiger und gerechter Gott. Und er ging über den Erdkreis und forschte und sah, dass die Sippe Noah, tatsächlich ein Herzensanliegen an ihren Gott hatte. Und darauf nahm er Rücksicht. Und diese Beziehung nahm er an und ließ in einer Arche bauen und den Rest der Erde vernichten. Und mit diesem Neuanfang, mit dieser neuen Sippe, ging Gott hin und versuchte immer wieder, auch in der Gottesferne, auf der gottesfernen Erde, die der Mensch nicht mehr zurückbringen konnte, wieder eine Beziehung aufzubauen. Gott kam immer wieder auf den Menschen zu und er fand immer wieder Einzelne, ganz wenige. Die meisten blieben sehr bösartig. So wie heute unsere Menschen, die meisten um uns herum, dem Schöpfer gegenüber letztendlich bösartig gegenüberstehen und sie nicht wollen. Gott ging auf diese Menschen zu und irgendwann in der Entwicklungsgeschichte der Menschen fand er welche, und da war eine ganz besondere Person dabei, das war Abraham. Über Abraham war eine außergewöhnliche Person. Abraham war der einen sehr, sehr starken Glauben hatte, der eine besonders starke Liebesbeziehung von sich aus seinem Schöpfer gegenüber. Entstand eine ganz besondere Verbindung zwischen dem Schöpfergott und Abraham, der in der gottesfernen Welt ja lebte. Und diese Verbindung war so intensiv und sie war so, ja, so fruchtbar, dass Gott mit diesem Abraham einen Bund geschlossen hat und hat gesagt, ich werde auf dieser gottesfernen Erde einen Ort schaffen, mit dem ich wieder mein Reich aufbaue, auch in feindlichem Umfeld. Das war der alte Bund des Volkes Israel. Und er hat tatsächlich diesen Bund geschlossen mit Abraham und daraus entwickelte sich später, Jahrhunderte später, dann dieses Volk Israel. Es war das auserwählte Volk Gottes. Gott war es, der alles das wieder neu geschaffen hat in der vom Menschen getrennten Welt. Und es waren viele Dinge und Regeln und Versprechungen in diesem alten Bund enthalten. Aber der alte Bund lebte und starb mit der persönlichen Herzenseinstellung zu Gott. Nicht mit den äußeren, auch mit den äußeren Umständen, aber im Wesentlichen mit der Herzenseinstellung. Das Grundelement dieser Beziehung und dieses alten Bundes war eine Liebesgemeinschaft. Es war keine Zweckgemeinschaft, dass Gott auf dieser Erde allen Menschen zeigen wollte, guck mal, wie toll ich bin. Nein, es war die persönliche Liebesbeziehung seines Volkes und dieser Menschen gegenüber seinem Herzen, Gottes Herzen. Und wir sehen, da gibt es gewaltige Geschichten. Und diese Geschichten sind für uns hochinteressant, weil sie an ganz vielen Stellen uns selber Spiegelbilder sind über unsere Verhaltensmuster. Dieser alte Bund hatte seinen Höhepunkt unter König David und König Salomo. Da war Israel quasi ein Großreich auf dieser Erde. Und da war Israel in der stärksten Form ausgeprägt. Und den Menschen ging es gut. Und sie hatten ein großes Volk. Und sie waren angesehen in der anderen Welt. Tatsächlich. Das hatte aber die Ursache darin, dass auch gerade David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Auch das war ein Herzensanliegen. Das war eine persönliche, tiefe, innere Beziehung zu ihrem Gott in diesem alten Bund. Und diese Herzensbeziehung haben sie da gepflegt. Ungefähr 900 vor Christus hatte Israel die stärkste Ausdehnung. Und war zu der Zeit das mächtigste Volk, was sie je waren. Aber auch am Ende der Herrschaft von König Salomo gab es Brüche in der Herzensbeziehung zu Gott, von Salomo aus und auch von dem Volk, immer wieder. Und dieses Volk zerfiel wieder, wurde besiegt von anderen Völkern, weil sie diese Beziehung ein Stück weit aufgegeben haben, nicht weil sie zu schwach waren. In diesem alten Bund, und das steckt tief in uns heute drin, war tatsächlich diese Kopplung da. Eine gute, eine Herzensbeziehung, eine Liebesbeziehung zu Gott sorgte dafür, dass ich ein gutes Leben führte. Das war tatsächlich so. Es war diese Kopplung, von der wir immer wieder reden, warum bin ich krank, warum bin ich gesund, Gott, warum lässt du das zu? Da war diese Kopplung im alten Bund tatsächlich da. Es war die Gesetzeszeit, die das Volk, solange dieses Volk eine persönliche, starke Beziehung zu Gott hatte, spiegelte sich das wieder, indem es diesem Volk gut ging. Gaben sie diese Beziehung auf, ging es dem Volk schlecht. Da war tatsächlich diese Spiegelung und diese Kopplung drin. Aber es funktionierte nicht. Nicht, weil Gott nicht wollte, sondern weil der Mensch immer wieder ausscherte. Auch sein Volk Israel. Auch dieses Volk gab immer wieder die Gottesbeziehung auf. Wenn wir das lesen, das kriegt man das Kribbeln. Sie fingen an, sich an andere Götter zu hängen. Ist doch eigentlich Wahnsinn, oder? Sie haben einen lebendigen Gott, der alles für sie tut und sie wenden sich davon ab und wenden sich fremden Göttern zu mit ihrem Herzen. Aber sind wir besser? Dann hat Gott das gesehen. Natürlich hat Gott das gesehen und Gott leidet darunter. Der Prophet Hosea beschreibt das unendlich intensiv, wie Gott darunter leidet, dass dieses sein Volk, dass seine Menschen, die er mit Liebe gewonnen hat, dass sie sich immer wieder von ihm trennen. Das zerreißt ihm selbst das Herz. Und er greift zum Äußersten, und dieses Äußerste ist, dass er selber Mensch wird, in Jesus Christus. Das ist das Äußerste und das Stärkste, was er je tat, und mit diesem Sterben auf Golgatha wird dieser alte Bund, Sterben auf Golgatha durch Jesus Christus, wird dieser alte Bund nicht aufgehoben, sondern erfüllt. Es wird die grundsätzliche Schuld des Menschen von Gottes Sohn selbst gebüßt. Damit entsteht eine neue Welt. Diese neue Welt seit Ostern, auf Himmelfahrt, Auferstehung und Pfingsten, diese neue Welt ist völlig anders als die Welt davor. Paulus sagt, es ist eine neue Schöpfung. Die Verhältnisse sind völlig verändert. Es ist ein anderes Zeitalter angebrochen, ein neues Äon. Ja. Alles das, was vorher war, verändert sich. Nein, es wird neu gemacht. Christus ist der erste neue Mensch auf dieser Erde. Er ist das Ebenbild Gottes. Und damit schafft Gott einen völlig neuen Zustand. Er, Gott selber, wird Sieger und da schon Christus wird Sieger in der unsichtbaren Welt. Der Tod ist längst getötet, aber für uns noch nicht sichtbar. Aber in der unsichtbaren Welt ist der Tod getötet. Das hat Christus gemacht. Also die Welt, die wir nicht sehen und die längst, die einen so starken Einfluss auf uns hat, diese Welt ist völlig verändert. Sie, da gibt es eine besiegte Welt, eine Welt, ein Reich Gottes, jetzt auf dieser Erde durch Christus gegründet. Das heißt nicht, dass diese Erde, dass diese Welt wieder in dem paradiesischen Zustand ist. Und jetzt haben wir ganz, ganz große Probleme. Nämlich dann, wenn wir krank sind, wenn als Elend kommt und immer schlimmer wird und es wird nicht besser und es führt vielleicht sogar bis zum Tod. Was machen wir dann? Ich glaube, dass wir wie der Sündenfall, dass dieser Prozess des Sündenfalls, der sehr lange andauert, auch unsere persönliche Errettung durch Jesus Christus ein ganz langer Prozess ist. Das fängt mit dem Glauben an, an Jesus Christus, mit dem Tag, da ich ihn tatsächlich in mein Herz hineinlasse. Und dann beginnt ein Prozess des neuen Lebens. Der Preis für das ewige Leben ist das menschliche Sterben. Wer diesen Preis nicht bezahlen will, behält den in sich wohnenden ewigen Tod. So sind die Verhältnisse nach dem neuen Bund durch Jesus Christus. Und wir sind jetzt in einem Zustand, der noch nicht vollkommen ist. Das heißt, wenn wir an Jesus Christus glauben, verändert er zuerst völlig in uns den unsichtbaren Bereich, die Seele und den Geist. Er nimmt altes Leben heraus, das steinerne Herz, und schenkt neues Leben hinein, das fleischerne Herz. Das Herz Jesu schlägt in unserem Herzen. Und er, Gott selber, schenkt uns einen neuen Geist. Das ist der erste Schritt, den wir zu unserer Errettung tun, den er für uns zur Errettung tut. Und das reift jetzt in uns, wenn wir es wollen. Wir behalten aber unseren menschlichen Korpus und auch unseren menschlichen Geist. Sonst wären wir, ohne diesen alten menschlichen Geist, wären wir nicht existent. Das ist noch da, aber nur für eine begrenzte Zeit ist das noch da von dem alten Menschen. Nochmal, es wird nichts repariert. Es wird von dem alten Menschen nichts repariert. Gott schafft etwas völlig Neues. Auch in der und an der alten Welt wird nichts repariert. Gott schafft in diesem alten Ding etwas Neues hinein. Als Zeichen, als Symbol schon für die neue Welt. Denn alles Alte wird vergehen und zu Staub und Asche zerfallen und nie wieder auftauchen. So, wenn wir diese Wenn wir dieses Bild in uns reifen lassen, dann fangen wir an zu begreifen, wie die Wahrheit Gottes aussieht. Wie die Wahrheit aussieht, wie unsere Welt denn jetzt wirklich tickt. Und dann kommen wir ein ganz großes Stück weiter. Und dann lernen wir ganz bitter, dass wir mit diesem neuen Leben in einer alten Welt leben, die uns völlig feindlich gegenübersteht, nach wie vor. Sehr. Auch der Fürst der Lüge hat ein ganz starkes Interesse an deiner und meiner Seele. Und er greift zu, wo er kann. Sei es durch äußere Umstände, sei es durch Krankheit oder sei es durch unendlich langes Leid. Und wir verstehen das manchmal nicht, dass das so lange dauert und nicht aufhört, aber es dauert höchstens ein Leben lang, ein menschliches Leben lang. Und dann beginnt das ewige Leben. Und nochmal, wenn wir das nicht an uns zulassen und den Kampf nicht aufnehmen, bleibt der Tod in uns wohnen, der ewige Tod. Dieses Spannungsfeld müssen wir aushalten. Und dieses Spannungsfeld hat leider, leider viele sehr schmerzhafte Facetten. Aber es sind in Anführungsstrichen nur kurze Zeiten der Mühsal. Ich weiß, das ist elendig, weil das, wenn das über Jahre geht, zermürbend ist und nicht wenige Menschen zerbrechen auch daran. Aber Christus lässt uns darüber nicht im Unklaren. Einen Text möchte ich euch, einen Schlüsseltext dazu, um mit diesem Leben jetzt so in dieser Form zurechtzukommen, um eben den Preis für das ewige Leben zahlen zu können durch unser menschliches Sterben, das über einen langen Zeitraum läuft, um das durchhalten zu können. Auf diesem Weg sind wir nicht alleine. Gar nicht. Ich hatte einen Text, Matthäus 10, ich weiß nicht, ob ihr den da auf eurem Ding da hinten drauf habt, hatte ich angegeben, Matthäus 10 von Vers 16 bis 20. Ich verlese ihn schon mal. Jesus spricht, hört mir zu, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie Schlangen, aber ohne Verschlagenheit wie Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen, denn sie werden euch vor die Gerichte zerren und in den Synagogen wird man euch auspeitschen. Nur weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthabern und Königen verhört werden. Dort werdet ihr meine Botschaft bezeugen. Denn sie und alle Völker müssen von mir erfahren. Wenn sie euch vor Gericht bringen, braucht ihr euch nicht darum zu sorgen, was ihr sagen sollt. Denn zur rechten Zeit wird Gott euch das rechte Wort geben. Nicht ihr werdet es sein, die Rede und Antwort stehen, sondern der Geist eures Vaters im Himmel wird durch euch sprechen. Sehen wir darin die unendlich starke, tragende Kraft Jesu Christi durch diese Welt hinein, durch diesen Kampf hindurch, den wir ein Leben lang kämpfen müssen? Es ist ein Lernprozess und es ist ein Erfahrungsprozess, das entsprechend durchzuhalten und das auch tatsächlich zu leben. Und es erfordert Kraft und es erfordert Zeit und es erfordert unheimlich viel Mühe, das wirklich durchzustehen. Und nicht umsonst redet Paulus von einer Kampfbahn. Nur in dieser Kampfbahn, das damals auch schon sehr bekannt war, diese Kampfspiele, kann nur der gewinnen, der durchhält und der diesen Kampf aufnimmt und nicht aufgibt. Aber am Ende steht eins ganz oben an. Das ist die Verheißung Jesu Christi selber und damit möchte ich schließen. Mit dieser Verheißung, dass Jesus Christus sagt und uns heute, jetzt mit auf den Weg gibt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.